Hamburg ist ja auch Bewegung. Jede Stadt ist Bewegung. Da gibt es Migrationen in alle möglichen Richtungen. Da gibt es verschiedene Formen von Migration.
Moin Moin, Salon 5 in Hamburg.
Hamburg ist als vielfältige Hafenstadt bekannt. Naheliegend ist es deshalb, dass auch Menschen aus dem Ausland ihren Weg nach Hamburg finden. Frau Linde Apel arbeitet beim Forschungszentrum für Zeitgeschichte Hamburg. Linde, hat Hamburg das Potenzial, noch vielfältiger zu werden?
Also ich denke schon. Ich denke, dass Hamburg relativ vielfältig ist, weil es eben eine Hafenstadt ist und weil die Geschichte der Stadt eigentlich seit jeher von ganz vielfältigen Migrationsbewegungen geprägt wurde. Und vielleicht kann ich noch eine kleine minimale Korrektur anwenden, nämlich die Einrichtung, in der ich arbeite, heißt Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Das ist so ein etwas komplizierter Begriff, Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Und ich bin hier zuständig für die Werkstatt der Erinnerungen. Und das ist ein Oral History Archiv. Und da archivieren wir und führen wir Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und dazu gehören auch Migrantinnen und Migranten. Wir können also selber mit Migrantinnen und Migranten sprechen und können uns auch von ihnen erzählen lassen, zum einen, was für sie Migration bedeutet, aber was für sie auch die Stadt Hamburg bedeutet.
Das klingt doch schon mal nach einem sehr interessanten Einstieg. Kannst du mir noch mehr von deiner Arbeit erzählen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu dir?
Also ich bin tatsächlich selber nicht in Deutschland geboren, bin Migrantin, habe Migrationshintergrund, bin in Südamerika geboren, aber schon seit über 50 Jahren in Deutschland. Und seit über 20 Jahren arbeite ich hier in Hamburg an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte und bin dafür die Werkstatt der Erinnerung zuständig, die 1990 ins Leben gerufen wurde, und zwar von der Bürgerschaft Hamburgs, also dem Stadtparlament. Das Stadtparlament hat sich nämlich Ende der 80er Jahre dafür ausgesprochen, dass es in Hamburg einen Ort geben soll, wo die Stimmen der NS-Verfolgten gehört und gesammelt werden sollen. Hintergrund ist, dass es in den 80er Jahren sehr viele Debatten gab, wie man eigentlich an die Geschichte des Nationalsozialismus erinnern kann. Und Hamburg hat sich entschieden, die Werkstatt der Erinnerung zu gründen, weswegen hier in diesem Interviewarchiv sehr, sehr viele Gespräche mit NS-Verfolgten archiviert werden und die auch ganz vielfältig genutzt werden. Und wenn man sich diese Interviews genauer anguckt, dann merkt man auch oder anhört, es sind nämlich meistens Audio-Interviews, dann merkt man schnell, dass in diesen Interviews sehr, sehr viel über Migration zu hören ist. Das hatten aber die frühen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt der Erinnerung gar nicht so auf dem Schirm, weil denen ging es vor allen Dingen darum, etwas über die Lebensgeschichte derjenigen zu erfahren, die entweder Widerstand geleistet haben gegen den Nationalsozialismus oder in der NS-Zeit verfolgt wurden und fliehen mussten. Und in diesem Begriff fliehen mussten, haben wir ja schon sozusagen einen ersten Aspekt von Migration. Und das Gute an der Werkstatt der Erinnerung war, dass sie damals schon 1990 Werkstatt der Erinnerung Hamburger Lebensläufe genannt wurde. Das heißt, die Werkstatt der Erinnerung umfasst alle Hamburgerinnen und Hamburger und eben nicht nur die NS-Verfolgten, weil das ja eine Gruppe ist, die es irgendwann leider nicht mehr geben wird, obwohl wir jetzt auch schon Interviews führen mit den Kindern und den Enkeln der NS-Verfolgten. Aber Hamburgerinnen und Hamburger sind natürlich auch alle, die hier leben. Und deswegen haben wir im letzten Jahr ein Forschungsprojekt gemacht. Das war ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Das heißt, wir haben aufgerufen, Personen mit dem sogenannten Migrationshintergrund sich zu melden und uns ein Interview zu geben über ihr Leben, über ihre Migrationsgeschichte, über auch ihr Verständnis oder ihr Verhältnis zu Hamburg. Und zugleich wollten wir denen auch etwas zurückgeben. Also wir sollten nicht nur uns etwas erzählen, sondern wir wollten ihnen auch etwas geben. Und das war, dass wir ihnen angeboten haben, wir zeigen ihnen, wie man ein Oral History Interview macht. Wir zeigen ihnen, wie man ein lebensgeschichtliches Interview führt und wie man das dann auch archivieren kann, damit sie auch in ihrer Familie, in ihrer Community, in ihren Organisationen selber auch Interviews führen können. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten leider nur ein Jahr Zeit. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir, glaube ich, mehr als die 20 Interviews führen können, die dann entstanden sind. Und dafür haben wir eine kleine Webseite auch gebaut, die heißt Open City Hamburg. Und da gibt es ein paar Auszüge aus den Interviews und ein paar Präsentationen über die Personen, die wir sprechen konnten. Und das kann man sich anschauen online. Und wenn man dann mehr wissen will, muss man tatsächlich zu uns in die Werkstatt der Erinnerung kommen, um sich die ganzen Interviews anzuhören.
Wow, also ich finde, dadurch gibt es einfach eine super Möglichkeit, dass diese Geschichten nie in Vergessenheit geraten. Also eben Werkstatt der Erinnerung, dass es immer in Erinnerung bleibt. Das finde ich richtig schön. Kannst du vielleicht nochmals erklären, ab wann man als Person mit Migrationshintergrund gilt?
Also das ist ja ganz lustig, wer als Person mit, oder es ist ein bisschen absurd, wer als Person mit Migrationshintergrund gilt und wer nicht. Weil es gibt eine ganze Reihe von Migranten und Personen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte, sagen wir so, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Und da merkt man, dass dieser Begriff schon auch etwas mit so ein bisschen so etwas wie einem völkischen Verständnis von Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit überhaupt gilt, weil nämlich diejenigen, die sogenannten Vertriebenen und die Flüchtlinge, die werden da einfach nicht mitgezählt, weil sie eigentlich Deutsche waren oder als Deutsche verstanden werden, obwohl das natürlich Personen sind, die eine unglaubliche Migrationsgeschichte hinter sich haben und die natürlich auch mit den üblichen Problemen der Integration oder des Ankommens größere Konflikte hatten. Also da muss man, finde ich, immer so ein bisschen genau hingucken, was meint man eigentlich mit Migrationshintergrund? Und obwohl ich diesen Begriff jetzt relativ häufig benutzt habe, versuche ich den eigentlich sonst in meinen Vorträgen oder Veröffentlichungen zu vermeiden, weil es, finde ich, viel wichtiger ist zu sagen, dass es Menschen gibt, die eine Migrationsgeschichte haben. Und das kann entweder bedeuten, dass sie selber woanders hergekommen sind oder dass ihre Eltern oder Großeltern woanders hergekommen sind und sie selber sehr wohl hier geboren sind. Denn das wissen, glaube ich, alle, die eine Migrationsgeschichte haben. Allein hier in Deutschland geboren worden zu sein, macht nicht unbedingt den großen Unterschied, weil man von anderen immer noch als die anderen, die Ausländer, die Migranten betrachtet wird. Das hat was mit der Hautfarbe zu tun oder mit der Haarfarbe oder mit kulturellen Vorlieben, mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Viele Menschen werden einfach immer noch als Ausländer geframed, auch wenn sie eigentlich hier geboren sind und schon lange hier geboren sind und sich selber auch ganz stark vielleicht nicht als Deutsche fühlen, aber zumindest als Hamburgerinnen und Hamburger. Also wir haben zum Beispiel in unserem Interviewprojekt gelernt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit zwar, also die zu erhalten, zwar schon auch ein wichtiger Schritt ist, aber dass das eigene Selbstverständnis und das eigene Selbstbild sehr viel vielfältiger ist. Also da ist der Pass, spielt eine wichtige Rolle, weil man dadurch einfach ganz zentrale Rechte hat. Aber im das Selbstverständnis, das eigene Bild ist sehr viel diverser, sehr viel vielfältiger, enthält sehr viel mehr Facetten. Und da hat die Migrationsgeschichte, die eigene oder die der Eltern oder Großeltern, einen ganz großen Einfluss.
Auf jeden Fall. Also als jemand, der auch eine Migrationsgeschichte hat, den Begriff werde ich von nun an auch verwenden, kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und auch nun der Bezug zu Hamburg. Wie hat denn die Migration nach Hamburg begonnen? Kann man das so feststellen?
Das kann man wahrscheinlich. Ich bin aber Zeitgeschichtlerin. Also ich interessiere mich für eine Epoche, die in der Zeit wandert. Also das ist kompliziert mit der Zeitgeschichte, weil die hat keinen Anfang, sondern die hat höchstens ein Ende. Und das Ende war ungefähr gestern. Aber also die Zeitgeschichte wird immer verstanden als die Vorgeschichte der Gegenwart. Und bisher gehört sozusagen der Erste Weltkrieg noch dazu, die Zeitgeschichte wird auch als die Epoche der Mitlebenden verstanden. Und da merkt man schon, okay, also da gibt es jetzt sozusagen ein wanderndes Ende. Also es gibt eigentlich kaum noch Menschen, die den Ersten Weltkrieg miterlebt haben. Manche wenige haben vielleicht die Zwischenkriegszeit noch erlebt. Und deswegen würde ich jetzt ungerne sagen, wann hat die Migration nach Hamburg begonnen? Wahrscheinlich mit der, also das ist schon sehr, es liegt schon sehr viel länger zurück, sondern ich würde lieber über das sprechen, worüber ich mich ein bisschen besser auskenne, und das ist eben die Zeitgeschichte. Und da kann man, glaube ich, sagen, also wenn wir jetzt mal ein bisschen schummeln und sagen, wir interessieren uns vor allen Dingen für die NS-Geschichte, da muss man einfach sagen, es gab seit der NS-Geschichte eine große unterschiedliche Migrationsbewegungen. Die Deportation und die vorherige Flucht war gar nicht unbedingt das Erste, sondern man muss auch natürlich in dem Zusammenhang denken an die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die nach Hamburg gebracht wurden, um hier zu arbeiten. Also Hamburg war in der NS-Zeit, obwohl die Nazis so einen großen Wert auf eine homogene Bevölkerung legten, unglaublich divers, weil es sehr viele Zwangs- und FremdarbeiterInnen gegeben hat in der Zeit schon. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging das ja sofort weiter. Also dann gab es die DPs, es gab die Flüchtlinge, es gab dann 20 Jahre später die sogenannte Gastarbeit, die begann. Es gab immer auch Fluchtmigration. Also wenn wir uns sozusagen allein die letzten 100 Jahre angucken oder 80, 90 Jahre, kann man sagen, selbst da gab es sehr, sehr viele Formen von Migration. Und nicht zu vergessen ist ja, dass es auch sowas gibt wie eine Arbeitsmigration, die gar nicht als solche betrachtet wird. Also das sind all die Menschen, die super gut ausgebildet sind und die nach Hamburg kommen, um hier zu arbeiten. In gut bezahlten Jobs. Die werden dann gerne Expats genannt. Also die gelten dann gar nicht als Personen mit Migrationsgeschichte. Oder es gibt diejenigen, die als Au-pair nach Hamburg kommen. Auch das ist eine Migration. Oder die Personen, die hierher kommen zum Studieren und danach wieder weggehen. Auch das ist sozusagen eine Form der Mobilität, die als Migration betrachtet werden kann. Oder es gibt eine Form von Migration, die komplett unsichtbar ist. Das sind alle die Leute, die aus der DDR hierher gekommen sind und hier eigentlich ein migrantisches Leben führen, ohne dass sie gesehen werden. Ne? Also es gibt, da könnte man auch zum Beispiel die Polen in Hamburg erwähnen. Das ist eine ganz große Gruppe von Migranten, die eigentlich, weil sie so aussehen wie die Deutschen, kaum wahrgenommen werden als migrantische Gruppe, beziehungsweise, und das ist ja oft ein problematischer Aspekt, wenn man über Migration spricht, die werden nur dann gesehen, wenn sie Probleme machen, wenn sie etwa obdachlos werden oder wenn es Probleme mit Schwarzarbeit gibt oder so. Also Hamburg ist, glaube ich, immens vielfältig. Und deine Eingangsfrage war ja, wie kann Hamburg vielfältiger werden? Und ich glaube, Hamburg könnte vielfältiger werden, wenn es mehr darauf achtet, was für Personen mit Migrationsgeschichte es hier eigentlich schon gibt und wie normal und wie selbstverständlich das eigentlich ist.
Wenn wir jetzt an die Demos denken, die ja zurzeit in ganz Deutschland laufen gegen Rechtsextremismus, hat ja Hamburg, also war ja überall in den Medien, es sind ja super viele Leute auf die Straße gegangen. Hast du das erwartet?
Ich hab's gehofft, ehrlich gesagt. Ich hab's gehofft und ich glaube, ich war ziemlich geflasht und ich war glücklich und vielleicht auch doch sehr erleichtert, dass es so viele waren.
Ich glaube, es waren noch viele dort, die eben einen Migrationshintergrund haben und sich dann in dem Moment wirklich in Gefahr gefühlt haben. Weil so wie du eben auch schon meintest, es ist oftmals so, dass der Migrationshintergrund nicht beachtet wird, außer er wird negativ beachtet. Also es ist viel zu selten der Fall, dass das mal positiv hervorgehoben wird und die sich die Geschichten auch einfach mal angehört werden oder archiviert werden, wie eben das bei euch der Fall ist. Ich würde ansonsten noch gerne nachfragen, gibt es bestimmte Ländergruppen oder eine Art von Migration, du hast ja gerade auch mehrere Formen davon genannt, die besonders häufig vertreten ist in Hamburg?
Also es gibt in Hamburg sehr, sehr viele Personen aus Afghanistan. Also Kabul, also Menschen, die in Kabul geboren sind, gibt es in Hamburg sehr, sehr viele. Es gibt mittlerweile natürlich sehr, sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine. Die Polen sind eine große Gruppe und das sind alles Gruppen, die, es gibt auch eine ganze Menge Leute aus dem Iran. Das sind lauter Gruppen von Menschen, die hier ganz geräuschlos vor sich hin leben. Also, wo man wirklich im statistischen Jahrbuch nachgucken muss, was man ja machen kann. Und dann sieht man, dass es sehr, sehr, also dass die, ihre Zahlen sehr, sehr hoch sind. Und wenn man dann hier lebt, stellt man fest, ja, irgendwo leben sie. Aber als Problem tauchen sie überhaupt nicht auf.
Was genau ist das statistische Jahrbuch?
Oh, das statistische Jahrbuch, es gibt sozusagen jedes Bundesland erhebt Zahlen von ganz, ganz vielen Dingen, unter anderem auch von Personen mit Migrationshintergrund und von Migrantinnen und Migranten. Und da kann man sozusagen, das machen die jedes Jahr und da kann man, das ist online und es gibt, wird auch jedes Jahr sozusagen veröffentlicht. Und da kann man sich dann genau angucken, wie viele Menschen mit welchem Migrationshintergrund, ich glaube, die be benutzen noch diesen Begriff, wohnen in einer bestimmten Stadt und in einem, also Hamburg ist ja sozusagen ein Bundesland und also du könntest jetzt auch gucken, wie ist das in NRW, und würdest eine genaue Aufschlüsselung bekommen von Zahlen. Und das ist natürlich total interessant, wenn man das, also wenn man das verknüpft mit dem, was man einfach so ganz normal in seinem alltäglichen Alltag mitbekommt oder eben auch nicht mitbekommt, weil man dann auf einmal feststellt, oh, die gibt es hier, aber ich kriege sie überhaupt gar nicht mit. Das kann damit zu tun haben, dass Hamburg eben doch eine relativ segregierte Stadt ist. Damit meine ich, es gibt bestimmte Stadtteile, in denen relativ viele Migrantinnen und Migranten wohnen und andere, in denen eher wenige wohnen. Und auch das kann man ganz wunderbar in diesen statistischen Jahrbüchern sich angucken. Da wird nämlich für jeden Stadtteil aufgelistet, wie hoch der Prozentsatz ist an Migrantinnen und Migranten. Und da merkt man schon, dass es, und das kann man dann zum Beispiel auch sehr schick kombinieren mit Wählerzahlen. Also wo wird viel die AfD gewählt, wo wird wenig die AfD gewählt, wo wird viel die FDP gewählt und so weiter und so weiter. Und da kann man, da kommt man zu ganz interessanten Ergebnissen. Und das ist relativ niedrigschwellig, also es ist relativ leicht, diese ganzen Infos zu bekommen und sich darüber Gedanken zu machen.
Krass, dass es solche Möglichkeiten gibt und dass es auch wirklich aufgelistet wird. Was glaubst du, was hat Hamburg so attraktiv gemacht, dass so viele verschiedene Gruppen und auch viele verschiedene Formen von Migration vertreten sind?
Also ich glaube, zum einen ist es eine Hafenstadt und Hafenstädte ziehen einfach über die Arbeitsmöglichkeiten ganz vielfältige Leute an. Zum anderen ist Hamburg aber auch so ein wirtschaftlicher Powerort. Also hier gibt es einfach Jobs. Deswegen gibt es auch ganz viel diese sogenannte Pendlermigration aus dem Umfeld, aus der Umgebung nach Hamburg hinein. Und vielleicht ist Hamburg aber auch eine relativ unaufgeregte Stadt. Also ich will nicht sagen, dass es hier keinen Rassismus gibt. Das ist leider ganz, ganz falsch. Das gibt es hier auch. Es gab hier auch viele rechtsextreme Gewalttaten, nicht erst der NSU, sondern auch schon sehr viel früher. Trotzdem gibt es hier offenbar, gibt es hier irgendwie eine hohe Lebensqualität, obwohl Hamburg auch eine teure Stadt ist. Also es ist auch für zumindest die Migrantinnen und Migranten, die nicht viel Geld haben, ist es durchaus nicht ganz einfach, hier auch eine bezahlbare Wohnung zu bekommen. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus ja, ökonomischen Möglichkeiten. Also alle müssen irgendwie einen Job haben und arbeiten, alle müssen irgendwie unterkommen und alle können vielleicht hier ein Stück weit einfach auch ihr Ding machen. Und ich hoffe, dass das so bleibt.
Das wäre auf jeden Fall total bedeutsam für die Zukunft, dass die Migration weitergeht, dass die Stadt vielfältiger wird. Du meintest ja gerade auch schon, dass es bestimmte Stadtviertel gibt, wo die Migration höher ist, andere, wo sie ein bisschen niedriger ist. Weißt du zufällig, welche Stadtteile da in den Extremen betroffen sind? Also in welchen es einen besonders hohen Migrationsanteil gibt und in welchen einen niedrigen?
Also man kann ein bisschen platt gesprochen sagen, da wo besonders wo Menschen mit besonders hohem Einkommen wohnen, also in den Elbvororten, Blankenese und so weiter, also im Westen, ist der Migrationsanteil eher niedrig. Und dann gibt es Viertel im Süden und im Osten, wo es einfach einen höheren Migrationsanteil gibt. Wilhelmsburg ist da immer, wird da immer wieder genannt. Also die Insel sozusagen, Harburg. Also es gibt schon Stadtteile, wo man das tatsächlich dann auch sieht. Aber es gibt eben auch innenstadtnahe Bezirke, die stark migrantisch geprägt sind. Das ist St. Georg zum Beispiel um den Hauptbahnhof, aber auch St. Pauli, die Gegend, die in der Nähe des Hafens liegt. Also es ist schon. Also man kann diese Stadtviertel schon identifizieren, aber man sollte nicht sagen, das sind die migrantischen Viertel, weil es natürlich eben auch eine Menge Migranten gibt, die einfach irgendwo wohnen und die so nicht so sichtbar sind. Bei manchen Stadtvierteln ist es sichtbar, bei anderen muss man eher ein bisschen genauer hinschauen.
Eben pauschalisieren wäre dann in dem Fall, glaube ich, auch nicht richtig. Aber was glaubst du, warum gibt es diese Unterschiede in den Stadtvierteln? Du hast gerade das Einkommen angesprochen. Siehst du da einen Grund drin?
Also, ich glaube schon, dass es Personen mit Migrationsgeschichte gibt, die ein sehr hohes Einkommen haben. Und ich glaube aber, dass es eben auch eine Menge gibt, die ein weniger hohes Einkommen haben. Und das liegt häufig daran, dass ihnen die Ausbildung, die sie in ihrem Herkunftsland gemacht haben, hier nicht anerkannt wurde. Oder wir wissen das von Hamburgerinnen und Hamburgern, die hier geboren sind, aber eine Migrationsgeschichte haben, dass die in der Schule nicht so gut gefördert werden, weil sie zweisprachig sind und weil auf diese Zweisprachigkeit nicht so ein großer Wert gelegt wird. Oder weil vielleicht auch in ihrer Herkunftsfamilie nicht so ein hoher Wert auf Bildung gelegt wird. Und das ist aber auch, wenn man sich diese einzelnen Migrationsgruppen anschaut, ganz, ganz unterschiedlich. Aber bei manchen führt das dann eben dazu, dass sie auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, weil ihre Ausbildung nicht so gut ist. Und das führt natürlich dann auch dazu, ja, dass sie vielleicht sich Viertel mit hohen Mieten nicht so besonders gut leisten könnten. Es gibt nämlich ja auch sozusagen, also das eine ist sozusagen das Einkommen, was prägt, wo man wohnt, wer kann sich was leisten. Das andere sind aber auch so etwas wie Strukturen des Ankommens. Also wenn man weiß, dass in einem bestimmten Viertel viele Leute wohnen, die den gleichen Hintergrund haben, die gleiche Herkunft, die gleiche Sprache sprechen, dann liegt es nahe, dass man da auch selber hinzieht. Also deswegen sprechen wir von Orten des Ankommens und meinen damit einfach auch bestimmte Städte oder bestimmte Strukturen. Und das ist etwas, was ein Kollege von mir, David Templin, im Moment auch tatsächlich erforscht, über sozusagen die Jahrhunderte hinweg. Und da kann man zum Beispiel an Stadtteilen wie Wilhelmsburg sehen, dass Wilhelmsburg immer sozusagen ein Ankommensort war, weil da beispielsweise im 19. Jahrhundert viele Polinnen und Polen gewohnt haben und später dann andere Migrantengruppen gewohnt haben. Das heißt, da wo es schon etwas gibt, da ziehe ich auch hin. Und das haben wir auch in unseren Interviews erfahren. Also wir haben zum Beispiel ein Interview geführt mit einer Frau, die einen marokkanischen Migrationshintergrund gehabt hat und die sich irgendwann dafür entschieden hat, ein Kopftuch zu tragen und die sich dann in der Gegend, in der sie gewohnt hat, gar nicht mehr wohlgefühlt hat, weil gegenüber von ihrer Wohnung eine Kneipe war, in der sich Rechtsradikale getroffen haben. Und sie sich so bedroht davon gefühlt hat, dass sie gesagt hat, sie möchte irgendwo hinziehen, wo sie nicht mehr die Ausnahme ist, wo es auch andere Leute gibt, die Kopftuch tragen. Und dann ist sie umgezogen in ein Viertel, wo einfach mehr Frauen Kopftuch tragen, weil sie sich da sicherer gefühlt hat. Und das ist natürlich auch für uns eine unglaublich interessante Information, weil normalerweise diese migrantischen Viertel immer als die Problemstadtteile gelten. Und für diese Frau war der Problemstadtteil ein Schutz. Und das erfährt man eben dann, wenn man Interviews erzählt und wenn man sich von Leuten erzählen, also wenn man Interviews führt und wenn man sich von Leuten erzählen lässt, was ihre Gründe waren. Und das ist vielleicht auch dann der Übergang zu deiner Frage nach dem Rassismus. Also tut Hamburg genug gegen Rassismus? Ich glaube, um das beurteilen zu können, wären vielleicht andere, könnten andere besser darüber Auskunft geben.
Tut Hamburg denn überhaupt etwas, um gegen Rassismus vorzugehen?
Also ich kann vielleicht direkt aus meinem Umfeld erzählen, es gibt hier an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte im Moment ein Projekt, was sich explizit mit rechter Gewalt beschäftigt und wo auch eine Webseite jetzt schon online geschaltet wurde, die heißt rechtegewalt-hamburg.de, wo sozusagen seit den 40er, 50er, 60er Jahren bis heute es eine Zeitleiste gibt, wo rechtsextreme Gewalt aufgelistet wird und wo auch auf die Opfer hingewiesen wird. Und das Besondere daran ist, es gibt dazu auch im Moment eine Ausstellung im Hamburger Rathaus, die unter anderem gemacht wurde von der Landeszentrale für politische Bildung und von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, wo explizit die Betroffenen von rechtsradikaler Gewalt hervorgehoben wurden. Und da haben wir natürlich ständig, also da werden wir ständig mit Rassismus in Hamburg konfrontiert, weniger mit dem Alltagsrassismus, den es gibt, sondern mit diesen extremen Fällen von extremer Gewalt. Und vielleicht könnte man sagen, dass Hamburg schon noch etwas mehr tun könnte gegen Rassismus, weil Hamburg die einzige Stadt oder das einzige Bundesland ist, was sich gegen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die NSU entschieden hat. Das wird es in Hamburg nicht geben, sondern Hamburg hat sich entschieden, das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das hat Probleme in der Durchführung tatsächlich. Da kann man sehr kritisch drüber diskutieren. Das ist sozusagen jetzt ein relativ krasses Beispiel. Rassismus im Alltag ist etwas, wo die Stadt Hamburg viel dagegen tun könnte, wo wir alle aber auch aufgefordert sind, etwas zu tun. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Monaten in Hamburg geschehen ist, gerade nach den grässlichen Angriffen der Hamas auf Israel, beobachte ich, dass in Hamburg sehr viel, sehr kritisch Antisemitismus reflektiert wird. Und ich würde mir wünschen, dass es gleichermaßen auch für Rassismus gilt. Ich denke, das müssen wir tun, das können wir nicht trennen. Und da sind wir alle aufgefordert, kritischer und aufmerksamer zu sein.
Auf jeden Fall, das ist der Job aller Hamburgerinnen und Hamburger, aber natürlich auch jeden Bewohners, jeden anderes Bundeslandes in Deutschland. Du hast mir jetzt schon so viel von deiner Arbeit erzählt und deshalb wollte ich dann nochmals nachfragen, gibt es ein bestimmtes Interview oder eine bestimmte Migrationsgeschichte, die dir einfach sehr stark im Kopf geblieben ist?
Also diese Interviews sind alle ganz, ganz vielfältig und alle ganz, ganz wunderbar. Ich könnte eine Geschichte erzählen von einer Frau, die in Brasilien geboren ist, einen deutschen Hintergrund hat. Ihr Vater ist nach Brasilien ausgewandert. Sie ist dann in den 50er Jahren nach Israel ausgewandert, in den 70er Jahren nach USA und in den 90er Jahren nach Deutschland. Und das ist eine Frau, die sagt, das Beste, was sie hätte tun können, ist, nach Deutschland zu gehen, weil sie hier die Lebensqualität unglaublich schätzt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man eigentlich ja so selten hört. Sie ist jetzt mittlerweile auch schon 90, also ist schon in einem höheren Alter. Und zu hören, wie also ihr zuzuhören, war deswegen unglaublich interessant, weil sie ihr jetziges Leben natürlich immer auch damit verglichen hat, wie es in Brasilien, wie es in Israel und wie es in den USA gewesen ist. Und das ist, gibt sozusagen ihrer Lebensgeschichte eine unglaubliche Vielfalt. Aber die Geschichten von dem Mann, der aus Afghanistan geflohen ist und lange, 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 lange Jahre gebraucht hat, um dann überhaupt in Deutschland oder in Hamburg anzukommen und der dann sozusagen einen Job gefunden hat in einer, wie soll ich sagen, in einer Hamburger Drogerie, die sozusagen in Hamburg jeder kennt und die sozusagen ein ganz starkes Hamburg-Bild vermittelt und ihm zuzuhören, was für ihn Migration und was für ihn Heimat bedeutet, das war einfach auch ganz, ganz großartig. Also die Geschichten sind ungeheuer vielfältig und sie lohnen sich eigentlich alle.
Das glaube ich dir, vor allem wenn sie eben durch die verschiedenen Formen und natürlich auch durch die Individualität, die bei jeder Geschichte einhergeht, sie eben so besonders machen. Besonders bekannt ist in Hamburg ja auch die Speicherstadt und an dessen Bau waren ja auch super viele MigrantInnen beteiligt. Merkt man, dass prozentual eine hohe Gruppe auch an MigrantInnen einen emotionalen Bezug zu diesem Ort hat?
Also vielleicht gibt es den, und das ist eine ganz spannende Frage, weil in der Speicherstadt haben sehr viele Teppichhändler gearbeitet. Und die kamen in der Regel aus Afghanistan oder aus dem Iran. Und ich denke, dass es dazu wahrscheinlich eine Menge Bezüge geben wird, weil ja da auch durch die Gentrifizierung ganz viel passiert ist. Also mit dem Bau der Hafencity hat sich ja auch die Speicherstadt unglaublich geändert. Und das wäre ein tolles Projekt, um da nochmal nachzufragen, wer hat da mal gearbeitet, was bedeutet euch dieser Ort? Und ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen, als dass das was ganz, ganz Wichtiges war. Also du hast mir gerade eine neue Projektidee gegeben. Das ist ganz toll. Danke ich dir sehr für.
Sehr gerne. Ich freue mich, dann auch hoffentlich darüber hören und lesen zu dürfen. Dich würde ich aber sehr gerne fragen, warum ist es deiner Meinung nach so wichtig? Und jetzt bin ich sehr gespannt darauf, wie du deine Antwort formulieren wirst, die Geschichte der MigrantInnen in Hamburg nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Weil wir sonst nur eine unzureichende Geschichte schreiben würden. Also Menschen mit Migrationsgeschichte in Hamburg sind so vielfältig und sind so viele. Und wir wollen sozusagen, wir wollen, wenn wir Geschichte schreiben, wollen wir alle meinen und nicht nur die Geschichte einer kleinen Gruppe schreiben. Und gerade in der Stadtgeschichte kommen die Erfahrungen von Menschen mit Migrationsgeschichte noch viel zu selten vor. Und wir müssen sie uns anhören, weil wir viel von ihnen lernen können, auch gerade im historischen Sinne. Also wie kommt man hier an? Wie schafft man es? Wie prägt man auch die Stadt? Also das ist so vielfältig und also ich bin sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich vermitteln soll, wie wichtig ich das finde, weil wir sind alle Hamburg. Und Hamburg ist vielfältig. Und dazu gehören Menschen mit Migrationsgeschichte ganz, ganz dringend dazu, egal wie lange sie hier waren, egal wo sie geboren wurden und egal wie lange sie hier bleiben werden. Also Hamburg ist ja auch Bewegung. Jede Stadt ist Bewegung. Da gibt es Migrationen in alle möglichen Richtungen. Da gibt es verschiedene Formen von Migration. Und wir müssen uns, glaube ich, verabschieden von diesem Bild einer statischen Stadt. Da sind wir, glaube ich, schon lange auch drüber hinweg. Aber jetzt gilt es eben mehr, auch die Stimmen von Personen mit Migrationsgeschichte aufzunehmen, zu archivieren, auch zur Verfügung zu stellen. Also dadurch, dass wir das hier auch archivieren, können ganz unterschiedliche Leute darauf zugreifen. Natürlich Journalistinnen und Journalisten, aber wir haben hier auch Schülerinnen und Schüler, wir haben natürlich Historikerinnen, Studierende, aber auch Leute, die ein Theaterstück machen oder einen Roman schreiben. Die können alle auf dieses Material zugreifen. Dafür ist es da.
Vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort auf die Frage. Da war ich wirklich sehr gespannt drauf, weil es eben so bedeutsam ist. Und das dann zu versuchen, in wenige Worte zu packen, ist schon etwas schwierig. Hast du vielleicht noch einen Appell an Hamburgerinnen und Hamburger in Bezug, wie man mit Migrationsgeschichte sehr sensibel umgehen sollte und kann?
Ehrlich gesagt wäre mein Appell an alle Hamburgerinnen und Hamburger, ihre NachbarInnen so zu behandeln, wie sie selber gerne behandelt werden möchten. Als Nachbarn, als Menschen, als Hamburgerinnen und Hamburger. So wie sie sich das selber für sich auch wünschen.
Das ist mein Abschlusswort. Okay, super. Also Leute, das war ein super interessantes Gespräch über die Migrationsgeschichte in Hamburg. Ein so vielfältiges Thema, was mich auch total inspiriert hat, mich nochmals in die Geschichte einzulesen. Vielen Dank auch an unsere Interviewpartnerin. Vielen Dank, Linde. Und falls ihr mehr von Salon 5 sehen wollt, auch zu dieser Themenwoche natürlich, könnt ihr uns sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram oder auch TikTok unter Salon5- finden. Wir freuen uns auf euch. Und ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich einen schönen Tag und dir natürlich auch, Linde. Tschüss!
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.